eben sich zu der Person, die gerade betroffen ist, dazusetzen, sie fragen, okay, ist alles okay, kann ich dir irgendwie helfen, möchtest du begleitet werden oder sonst was? Oder eben in dem Moment selbst die Person, die etwas gesagt hat, darauf ansprechen. Weil häufig ist es eben so, dass ich persönlich war immer die Einzige, die was dazu gesagt hat. Und ich bin auch keine Person, ich bin nicht auf den Mund gefallen. Ich kann schon mich für mich selbst einsetzen. Aber wenn jemand eben sowieso schon mit diesem rassistischen Gedanken gut rangeht und mich sowieso als minderwertig ansieht, dann wird diese Person mir nicht zuhören. Mhm. Mir wird alles abgesprochen, mein Deutsch, meine Intelligenz, mein Wissen. Und selbst wenn ich sage, dass ich was mit Politik zu tun habe, ist es trotzdem immer noch nicht akzeptiert, weil ich kann ja gar nicht irgendwie so gebildet sein oder sonst was. Dementsprechend erwarte ich nicht oder wünsche ich mir nicht, dass jemand für mich spricht, aber vielleicht mir zuhört und mich unterstützt. Und mir geht es einfach häufig darum, dass man in dem Moment sich nicht ganz so alleine fühlt, weil das ist, glaube ich, das, was alle Formen von Diskriminierung vereint. Man fühlt sich extrem alleine. Man fühlt sich in dem Moment einfach, in dem Moment ist es irgendwie so, ich sitze hier mit diesem Problem und niemand interessiert es und nur mich betrifft es und ich kann es noch nicht mal mit meinen Freunden vielleicht besprechen, weil die gar nicht die gleichen Erfahrungen machen oder sonst was. Dementsprechend können es ganz kleine Gesten sein, auch ein nettes Lächeln würde mir schon manchmal helfen. Und wenn es dann wirklich Gefahrensituationen sind, dann ist es halt einfach Polizei rufen. Also, oder wenn man selbst sich traut, auch dazwischen gehen. Aber das Schlimmste, was man auf jeden Fall machen kann, ist wegschauen und weggehen oder sogar noch zustimmen oder sowas. Ich glaube, da muss jeder herausfinden, womit man sich so selbst wohlfühlt, wie weit man bereit ist, irgendwie zu helfen. Aber einfach zuhören, aufpassen, Sachen dokumentieren. Wenn es dann auch zu Sachen kommen, die irgendwie strafrechtlich relevant sind, dass man da dann halt auch anbietet, okay, ich könnte auch eine Zeugenaussage machen oder sowas. Dass man dann nicht am Ende die einzige Person ist, die das gesehen und gehört haben soll, sondern dass da eben auch andere sind. Und insgesamt einfach ja, ein bisschen Empathie zeigen vielleicht.
If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. Walk on by. Make believe that you don't see the tears, just each time I see you, I break down and cry. You walk on by.
Don't stop.
You walk on by.
Don't stop.
You walk on by. I just can't get over losing you. And so if I see you broken and blue, walk on by, walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. So let me hide the tears and the sadness you gave me when you said goodbye.
Walk on By, von Dionne Warwick, komponiert von Burt Bacharach. der ja erst vor 2 Jahren verstorben ist. Und er wird bewundert unter anderem von den Kollegen Sven und Ufo, die ja immer ihren Burt Bacharach-Song der Woche in ihrem Easy Sunday dann spielen. Übrigens eine Sendung, die ich noch sehr empfehlen kann hier auf Radio Frei, die läuft sonntags immer um 13 Uhr. Wir haben eben ein Gespräch noch einmal gehört hier im Monatsrückblick, was Marie im Zentrum für Integration, Migration mit einer jungen Frau geführt hat, die dort eben ein Praktikum gemacht hat, und sie hat über ihre Alltagserfahrung gesprochen, was Rassismus betrifft. Und genau dieses Thema, wenn wir Menschen haben, die von anderswoher kommen, mit Migrationshintergrund, gibt es ja die Bezeichnung dafür, dann ist immer die Frage, wie greifen wir das auf? Wir von Radio Frei haben ja auch schon verschiedene Sendungen gehabt, wie beispielsweise Our Voice oder eine eigene ukrainische Redaktion, wo wir immer wieder hier auch Anlaufstelle sind für Menschen von außerhalb. Jüngst war erst eine Gruppe Studierender aus Bosnien-Herzegowina da. Das ist gut, und trotzdem sind wir natürlich stets selbstkritisch und fragen uns, was ist der nächste Schritt? Und der nächste Schritt ist mitunter, dass wir diese Menschen eben auch außerhalb von bestimmten Formaten dann mit hineinnehmen. Zum Beispiel, dass hier auch ein Mensch steht aus Syrien und den Monatsrückblick moderiert. Und genau um solche Fragen ging es in diesem Monat bei der Korrektiv Lokalkonferenz, die hat zum 3. Mal in Folge in Erfurt stattgefunden. Korrektiv ist ein investigatives Rechercheteam, eine Rechercheorganisation. Sie ist schon ein bisschen größer und sie lädt hier regelmäßig ein, um über Fragen des Lokaljournalismus zu reden, unter anderem eben auch darüber, werden migrantische Perspektiven gut genug abgedeckt. Und wir haben da nicht nur vorbeigeschaut, sondern haben auch verschiedene Gespräche geführt. Unter anderem mein Kollege Andreas Kehrer hat mit Jekaterina Astefeva gesprochen, die im SWR ein Format namens Migratöchter hat und die eben genau gesagt hat, diese migrantischen Perspektiven kommen mitunter nicht nur zu kurz, sondern haben, wenn man so möchte, eine falsche Perspektive. Sie erläutert im Gespräch noch einmal das Problem.
Ich glaube, zusammengefasst, das, was falsch gemacht wird, ist eigentlich über Menschen zu sprechen und nicht mit Menschen zu sprechen. Weil oft wird bei dem Thema Migration zum Beispiel über Migrantinnen gesprochen und kein einziges Mal darf die Person selber zu Wort kommen. Aber auch, dass migrantische Menschen nur zum Thema Migration befragt werden oder was mit Migration zu tun hat und nicht zu anderen Themen. Die sind nämlich genauso ein Teil unserer Gesellschaft und haben nicht nur zum Thema Migration, sondern auch zu Wohnungssuche oder Kindererziehung was zu sagen.
Wie ist das mit Migratöchter? Was macht der Kanal anders oder wie versucht er sozusagen auch dieses Thema anders anzugehen, so dass auch Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, sich davon angesprochen fühlen? Weil das ist ja gerade beim Öffentlich-Rechtlichen auch immer ein Problem, dass der eben Menschen mit Migrationshintergrund eigentlich gar nicht mehr abholt, oder?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, wir reden mit Menschen, wir sind mit ihnen auf der Augenhöhe und geben unserer Community das Gefühl, wir respektieren die Meinung und die Perspektiven und nehmen die auch wirklich ernst. Auch wenn sie mit uns, sage ich mal, nicht so ganz einverstanden sind, wenn sie unsere Berichterstattung vielleicht nicht immer gelungen finden, dann reden wir mit ihnen darüber und suchen gemeinsam nach Lösungen, wie man das besser machen kann. Und außerdem berichten wir wirklich mitten aus der Community. Unsere ganze Redaktion ist ziemlich divers zusammengesetzt. Wir wissen also oder wir fühlen ganz viel in verschiedenen Communities, was gerade die Themen sind, was Menschen beschäftigen. Natürlich können die 8 Menschen aus der Redaktion das nicht immer perfekt erfahren. Zum Glück haben wir 70.000 Abonnenten, die uns nochmal bereichern können mit deren Meinungen.
Ein anderes Thema gerade hier bei uns im Osten ist tatsächlich auch, dass Journalisten das Problem haben und Journalistinnen natürlich auch, migrantische Perspektiven überhaupt zu finden, die interessant sind, die spannend sind, die man erzählen sollte. Was haben Sie da für Tipps sozusagen, um an diese Communities auch ranzukommen, um auch ein gutes Verständnis? Man braucht ja manchmal auch ein Verständnis. Es fängt ja schon bei uns jetzt an, dass ich Ihren Namen schwer aussprechen kann. Wie kommt man an diese Perspektiven? Haben Sie so 2, 3 Tipps vielleicht?
Auf jeden Fall. Also als erstes empfehle ich, die Redaktion ein bisschen diverser zu gestalten, weil oft ist ja das Problem, dass auch die Redaktionen gar nicht die Gesellschaft so abbilden, wie viel vielfältigste mittlerweile ist, mit ungefähr 30% Menschen mit Migrationshintergrund, und wie viele Journalisten haben dann in der Tat Migrationshintergrund, so kommt man wirklich immer am einfachsten zumindest an die ersten Kontakte. Außerdem kann man natürlich immer gerne mit Vereinen arbeiten oder irgendwelchen Gemeinschaften, die sich bei dem Thema Migration zusammenfinden. Und das Wichtigste ist da, die Menschen jetzt nicht nur einmal im Jahr zu fragen, wenn wieder mal ein Gedenktag ist oder irgendein rassistischer Vorfall im Land stattfindet, sondern auch bei anderen Themen. Und so baut man dieses Vertrauen auf, vielleicht auch als eine Redaktion, die eher deutsch aufgestellt. So zeigt man Menschen, wir nehmen euch ernst, wir wollen wirklich eure Perspektiven kennen und wissen und nicht nur als Token, also nur so als so ein Figürchen verwenden, was als beispielhafter unsere Berichterstattung steht, sondern wirklich auch mit euch darüber sprechen. Ich glaube, diese zwei Wege sind ganz gut. Außerdem Social Media. Also wir leben in dem Alter, in dem migrantisch gelesene Menschen sich auch auf Social Media gut positionieren. Letztens gab es zum Beispiel auf TikTok einen guten Trend, der hieß We Are Clean. Und da haben migrantische Menschen oder Kinder von migrantischen Menschen auch über ihre Struggles und Erfolge gesprochen, ganz öffentlich. Da sind hunderte Protagonistinnen, mit denen man über verschiedene spannende Themen reden könnte, wenn man möchte. Also einfach sich ein bisschen mehr Mühe geben als sonst, und dann kommt man schon auch an solche Menschen.
Migratöchter ist ein Kanal, den es bei Instagram zu abonnieren gibt. Wo kann man sonst Migratöchter noch finden?
Migratöchter gibt es auf Instagram, das ist unsere Hauptplattform. Genau, folgt uns da gerne für mehr migrantische Geschichten.
Soweit die Journalistin Jekaterina Astapeva, die eben nochmal darüber gesprochen hat, es braucht mehr migrantische Perspektiven im Journalismus, respektive im Lokaljournalismus. Und dieses Gespräch haben wir geführt während der Korrektiv-Lokalkonferenz, die auch in diesem Jahr hier im Mai in Erfurt stattgefunden hat. Etwa 300 Menschen waren vor Ort, meistens junge Journalistinnen und Journalisten. Und ihr könnt alle Gespräche übrigens nochmal nachhören auf unserer Seite radio-frei.de unter der Rubrik unter Lokaljournalisten. Seht ihr schon aktuell, einfach anklicken, da findet ihr die Gespräche nochmal. Und wir hören auch nochmal hinein, weil das ganz interessant war, dass wirklich Leute aus dem gesamten Bundesgebiet gekommen sind, wo die alle herkamen und was sie für ein Fazit über die Korrektiv-Lokalkonferenz gezogen haben. Es sind auch übrigens einige Stimmen von Kollegen und Kolleginnen von Radio Frei mit dabei.
Also hier links, ja. Wieder links, da steht doch irgendwie Welt.
Ich bin bei der Märkischen Allgemeinen Zeitung und ich habe mein Volo da letztes Jahr angefangen. Und deswegen ist Lokaljournalismus einfach eigentlich genau das, was wir jeden Tag machen. Und ich fand es voll interessant, mich zu vernetzen auch und zu gucken, wer das noch so macht, was das für Leute sind in anderen Städten.
Ich bin Kira, ich mache mit Wie auch das Volo bei der Matz. Und ich wollte, glaube ich, noch ein paar neuen Input bekommen, ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken, schauen, was ja sonst noch so abgeht.
Hi, ich war letztes Jahr schon mal hier. Letztes Jahr gab es ja die große Recherche über den Geheimplan gegen Deutschland, und in dem Zug bin ich so richtig mit Korrektiv in Verbindung gekommen. Und ich habe Journalistik studiert, und deswegen ergibt es für mich nur Sinn, dass ich dieses Jahr wieder hier bin, weil es war letztes Jahr schon fantastisch, und bin dieses Jahr auch guter Dinge, dass es wieder ähnlich gut wird.
Hier ist schon auch das Bedürfnis sehr, sehr stark, sich auseinanderzusetzen mit extremistischen Entwicklungen, auch schon zu schauen, wie man Lokaljournalismus stärken kann. Radio Frei ist ja ein tolles Beispiel dafür, wie man Vielfalt auch ergänzt. Aber was man tun kann vor Ort, wie auch Leute sich, die vor Ort Lust haben, sowas zu machen, wie Leute wirklich am Ende sich finden, vernetzen und besser werden und damit auch für die Demokratie mehr getan wird.
Ich habe jetzt mein Journalistikstudium beendet in Hannover und dementsprechend erstens Zeit und zweitens auch meine Bachelorarbeit über die Korrektivrecherche über das Hotel Adlon geschrieben.
Hi, ich bin Mai, ich komme aus Münster. Ich glaube, es ist furchtbar wichtig, dass wir uns als Journalisten auch weiter vernetzen und Banden bilden.
Ich komme von der Mitteldeutschen Zeitung, bin in Merseburg in der Lokalredaktion und ich bin schon zum dritten Mal, glaube ich, hier und erhoffe mir zum einen Austausch natürlich mit anderen jungen ReporterInnen und vor allem auch neue Ideen, Impulse, die man halt im Arbeitsalltag, also bei uns zum Beispiel, einfach keine Zeit dafür hat. Also seine eigene Arbeit reflektieren und irgendwie so mal so eine Klausurtagung sozusagen zu machen, gibt es bei uns in der Lokalredaktion noch nicht, meines Wissens. Und das finde ich immer mega wichtig, dass man sich ein bisschen so selber hinterfragt.
Ich komme aus Rostock von der Ostsee-Zeitung und ich bin hier, weil ich mir hier neue Denkanstöße, Impulse und Perspektiven irgendwie hoffe, die ich für mich im Arbeitsalltag mitnehmen kann und netzwerken, tolle Leute kennenlernen, schönes Wochenende haben.
Ich bin aus Potsdam hergekommen und habe gerade meinen Volo beendet bei der Märkischen Allgemeinen und bin jetzt auf Suche nach neuen Arbeitsmöglichkeiten, Kontakten und ja einfach einem Ausblick, wie es nach dem Volo weitergehen kann.
Mich interessiert Lokaljournalismus, da gibt es ja jetzt hier auch mehrere Veranstaltungen und da möchte ich gerne wissen, wie kann ich was bewegen, weil ich glaube, man kann durch Lokaljournalismus viel bewegen.
Ich selber habe Lokaljournalismus in Hannover erlebt. Also langweiliger geht's eigentlich gar nicht. Und bei mir war es tatsächlich so wie bei einer Kollegin vorhin auf dem Podium. Bei uns lag die Lokalzeitung einfach auf dem Frühstückstisch. Und ich konnte sie nehmen oder auch nicht. Und ich bin tatsächlich dann über den Sportteil als Neunjähriger da gelandet und dann irgendwann da geblieben und habe mich dann so Stück für Stück weiter interessiert. Ich habe mich dann aber leider eh sehr früh für Journalismus interessiert und wollte dann immer auch wissen, wie sieht so eine Seite aus und so und warum macht er das auf dem Thema und so. Aber das war tatsächlich so, da war ich so neun, ja.
Ich glaube, ich finde vor allem spannend, dass es so eine Idee gibt, so eine Art Lokalinnovation ganz stark zu machen. Also das ist, finde ich, schon so das, wo ja, das, was vielleicht besonders ist hier, dass es sehr in diese Richtung geht, was sind auch ja Ideen, wie tritt man an Leute heran, wie erreicht man die und wie sehr das dann jetzt irgendwie so zusammengeht eigentlich. Ich glaube, das finde ich schon spannend.
Ob es mit Dozenten ist oder untereinander, war der Austausch einfach super wertvoll, auch Entwicklungen in der Branche und ja, auch konkrete Kontakte für bestimmte Themen. Also ich habe eine Ideenliste mit irgendwie 20 Sachen drauf, also ja, da allein dafür war es schon super spannend und inhaltlich ja auch super, super viele spannende Workshops mitgenommen. Das war echt toll.
Ich nehme mit, dass Lokaljournalismus nicht out ist und auch total cool sein kann, wenn man die richtigen Tools an der Hand hat.
Es ist einfach schön, in diesen Seminaren, die ja auch von JournalistInnen gehalten werden, so Insider-Tipps zu bekommen, ne? Wie zum Beispiel, wann lasse ich ein Mikrofon mitlaufen und wie kommuniziere ich das eigentlich den ProtagonistInnen und den Leuten, die man interviewt, ne? Das macht ja auch schon viel aus, um dann gute Geschichten ins Mikrofon zu bekommen. Oder wie viel Eintritt nehme ich, wenn ich eigentlich mal so einen Live-Talk machen möchte aus meinem Podcast heraus und. Also das ist schön, dass auch so Sachen, die nicht auf der PowerPoint stehen, so nebenher Tipps auch ganz viel mitgegeben werden.
Ganz spezifisch wäre jetzt schwierig, weil es so viel Input war 2 Tage lang, was aber für mich definitiv so ist, dass es halt unfassbar motivierend ist, am Journalismus dran zu bleiben. Also es wirkt irgendwie oft im Alltag demotivierend und frustrierend und man hat das Gefühl, es sind eh irgendwie erstens alle besser als man selbst und außerdem ist es sowieso eine Branche, in der es einfach schwierig ist, auch wenn man irgendwie davon leben will. Und hier sind so viele ultra coole Projekte vorgestellt worden, dass es wirklich zeigt, dass es einfach geil. Man hat doch Lust auf das, was man tut und man will dranbleiben und das ist mega wertvoll, zumindest für mich.
Ich glaube, ich kann dir da keine gute Antwort drauf geben, weil ich nicht als Teilnehmende, sondern ich war Teil des Teams. Ich habe die Meme-Station hier gemacht. Deswegen habe ich gar nicht so viel von den Sessions mitbekommen, also eigentlich gar nichts.
Aber ich war überrascht, wie das für gute Memes entstanden sind. Ja, also das hast du ja zumindest mitbekommen.
Ja, genau, das stimmt. Also es sind wirklich sehr, sehr gute, wobei genau, das kann ich sagen. Also es sind sehr gute Memes entstanden und vor allen Dingen kann man aus den Memes auch gute Forderungen ableiten. Also weil darin oft irgendwie so Probleme aus dem Arbeitsalltag irgendwie aufbereitet wurden. Sehr viel war zum Beispiel zu wenig Ressourcen, zu wenig Zeit. Genau, solche Sachen waren da drin. Das war super.
Was mir aufgefallen ist, ist glaube ich auch ein bisschen so der Sache geschuldet, dass hier viele ja auch korrektiv verfolgen und korrektiv wahrscheinlich auch ein bisschen gut gesonnen sind, sage ich mal, oder so ein bisschen auf einer Welle schweben, dass auch hier viele Medienschaffende und Journalistinnen sind, die aus einer ähnlichen Richtung ticken. Das ist halt die Themen auch aus der ähnlichen Perspektive, sage ich mal, betrachten und auch angehen, weil auch im Medienfeld, sage ich mal, kann es auch ganz unterschiedliche Strömungen geben, auch politische Perspektiven, sage ich mal. Und um es jetzt mal klar zu benennen, also ich habe schon das Gefühl, dass hier alle sehr aus einer relativ linken Perspektive den Journalismus angehen. Es gibt aber auch ja auch aus einer rechten Perspektive den Journalismus. Und solche Leute sind hier tatsächlich entweder sehr ruhig, weil sie sich nicht so in der Mehrheit fühlen, wie es bei den Zuhörern oder Zuschauern ist. So. Aber viele, die ich so mitkriege, die sagen halt, haben Standpunkte, wo ich sage, die sehe ich ähnlich so. Ne? Also um es mal allgemein zu halten.
Wie wurde das schön gesagt? Steter Tropfen hüllt den Stein und immer wieder mit Fakten und guten Geschichten kommen, um den Klimawandel zu verdeutlichen.
Also wie jedes Mal gab es natürlich wieder interessante Panels und Workshops oder wie man das nennen möchte. Was ich sehr cool fand, war das kleine 1x1 der Quellenkunde. Also da ging es darum, wie man an vertrauliche Informationen kommt. Also wie man Menschen dazu bringt, einem Sachen zu verraten, die sie einem eigentlich nicht erzählen dürfen und wie man umgeht mit solchen Quellen auch.
Viele neue Ideen und ein bisschen Handwerkszeug.
Coole gleichgesinnte JournalistInnen kennengelernt, auf jeden Fall.
Auch Tipps und Tricks und macht auf jeden Fall Spaß und irgendwie wieder mehr Energie für neue Projekte. So.
Unabhängig von Klickzahlen und Abos und Reichweite sind hier super viele Leute, die total motiviert sind, die richtig Bock auf guten Journalismus haben und die sich gegenseitig Tools dafür zeigen. Und sowohl die Tools als auch die Kontakte, unfassbar wertvoll.
Ich nehme mit, dass Lokaljournalismus einfach voll die Chance hat. Und dieses, was man immer so denkt, oh Gott, jetzt ist man bei so einem kleinen Mini, das Beispiel war vorhin Schwimmfest, und dass da aber ganz viel liegt und dass man da ganz viel finden kann und dass es auch einfach ganz viele Leute gibt, denen es auch in dieser Branche ähnlich geht, die vielleicht auch manchmal ein bisschen verzweifeln, und dann kann man sich einmal im Jahr irgendwie vernetzen und austauschen und dann irgendwie ein bisschen auftanken.
Deswegen letzte Frage da auch schon, vernetzen hast du eben gerade gesagt, also hast du auch viele neue Kontakte knüpfen können?
Nee, irgendwie hatte ich keine Lust, dieses Mal mit anderen Leuten zu reden, als mit meinen Freunden, aber das war trotzdem gut.
Von dort, wo die Liebste jetzt wohnt. Flieg zu ihr hin, sag ihr, ich bin allein. Vogel der Nacht, sie muss mir verzeihen. Sing ihr mein Lied. Sag, es bricht mir das Herz. Vogel der Nacht, sing von Liebe und Schmerz. Vogel der Nacht, flieg hinauf bis zum Mond. Schaue von dort, wo die Liebste jetzt. Sing wie auch nie, bring sie zu mir zurück. Vogel der Nacht, sing von Liebe und Glück. Sagen, was ich fühl. Deine Lieder sollen sein wie meine Liebe. Vogel der Nacht, du weißt, was ich will. Vogel der Nacht, du weißt, was ich will. Hinauf bis zum Mond. Schaue von dort, wo die Liebste jetzt wohnt. Sing mir auf mich, bitte bring sie zurück.
von Liebe und Glück. Sing von Liebe und Glück. Sing von Liebe und Glück. Sing von Liebe und Glück.
Ich mag diesen Song sehr, sehr melancholisch. Vogel der Nacht von Stefan Remmler. Auch so ein bisschen unterschätzt, Stefan Remmler. Hat ja immerhin Trio mitgegründet, diese Band in den frühen 80er Jahren, sehr geprägt. Und dieser Song, den wollte ich eigentlich einreichen bei der Musik-Challenge, auch ebenfalls ein Format, welches hier läuft, an jedem letzten Sonntag im Monat. Immer ein Überthema. Monat Mai war das eben Vogel, Vögel und ich habe es versäumt und nutze die Gelegenheit, das hier nachzureichen. Eine Sendung, die ich auch euch nur sehr empfehlen kann. Wir sind manchmal auch sportlich unterwegs. Also nicht nur, dass einige von uns Fahrrad fahren und deswegen sportlich sind, sondern dass wir auch eine sportliche Berichterstattung machen. Fußball ist jetzt nicht unser Leib- und Magenthema, aber wir schauen schon, wie zum Beispiel der FC Rot-Weiß Erfurt spielt. Wir gucken mal hin, denn sie haben ja jetzt in diesem Monat gegen Lok Leipzig gespielt, verloren. Lok Leipzig war zu gut. Sie spielen aktuell in der vierten Liga, also in der Regionalliga Nordost. Und nichtsdestotrotz beschäftigen uns diese Themen. Und es gibt zwei Kollegen mindestens, die sich auch sehr dafür interessieren, nämlich Sven und Robert, die ja das Format Störung hat Vorrang haben. Ein Format, was sehr an einen Podcast erinnert, sehr charmant ist, sehr gesprächig, man verplaudert sich mitunter auch ein bisschen. Und in diesem Monat Mai war Markus Fromm zu Gast. Und Markus Fromm ist jemand, der Groundhopping betreibt. Ich gestehe, ich musste erst mal schauen, was damit eigentlich gemeint ist. Also, dass es irgendwie um Reisen geht, das habe ich mir gedacht. Aber es geht darum, dass hier Fußballfans Stadien sammeln, wenn man so will. Also in dem Fall gucken, was ist für ein Stadion in Paris? Was gibt es da? Was gibt es für ein Stadion in Bad Langensalza oder in Cottbus oder in Argentinien? Also Markus Fromm hat auch eine Südamerika-Tour gemacht. Und zuletzt war er innerhalb von 4 Monaten, hat er 88 Spiele besucht in 12 Ländern. Das ist natürlich schon was. Und insofern kann er da viel erzählen. Und das hat er auch getan und zunächst erstmal erzählt, ja, wie das überhaupt dazu kam.
Wie kommt man dazu? Das ist so fängt das an, so geht das los. Gab es mal eine legendäre Groundhopper-Doku im DSF
in den 90er Jahren.
Ja, natürlich. Falls du dich erinnerst.
Ja, ich erinnere mich, na klar.
Ja, na klar, man wird familiär geprägt. Mein Vater ist auch sehr großer Fußballfan. Mein Opa hat schon bei Aufbau Langensalza gespielt. Mein Vater bei Landbau Bad Langensalza und 74 war es, da wurde er das erste Mal mitgenommen von einigen Freunden ins Erfurter Georgi Dimitrov Stadion. Schwärmt er heute noch davon. 2-1 Sieg gegen die Zeiser vor 23.000 Zuschauern.
Was für Zahlen.
45 Pfennig hat es Eintritt gekostet.
Unglaublich.
Heutzutage bezahlst du 18 Euro, glaube ich,
ja,
zum Derby
reicht,
jetzt letztens.
Reicht, ja.
Also klar, dadurch hat mich dann mein Vater wiederum auch mehrfach mit nach Erfurt ins Stadion genommen, auch mit zu diversen Bundesliga-Sportplätzen und Stadien mitgenommen. Von daher hatte ich von Anfang an schon dieses Thema in mir drin und jetzt bin ich ja mittlerweile viel allein unterwegs, aber ich nehme jetzt meinen Papa dafür auch gerne mal mit.
Ah ja, da gibt's Vater-Sohn-Touren, also quasi
selten, aber hin und wieder ist er am Start, ja.
Und da revanchierst du dich für das, was er früher dann...
Was er mir angetan hat, quasi.
Würdest du sagen, das ist sozusagen, liegt im Blut oder in der Familie? Also ist...
möglich. Gibt natürlich sicherlich auch Leute, die das machen, die das familiär nicht so als Background haben, aber hat jeder so seine eigene Geschichte, glaube ich, wie man dazu kommt.
Und ich habe gelesen, es gibt unterschiedliche Arten von Groundhopper. Es gibt so Kategorien, wie man das einordnen kann. Also ich würde, also zum Beispiel, wenn du jetzt mich fragen würdest, bist du Groundhopper? Ich sag das zwar immer, aber eigentlich stimmt das nicht. Aber ich interessiere mich schon für andere Stadien, für Fußball, für andere Städte, für andere Regionen. Aber wann könnte ich mich denn als Groundhopper bezeichnen?
Boah, da gibt's, glaube ich, keine Grenze, ab wann du jetzt sagen kannst, du musst jetzt jedes Jahr so und so viele Spiele in den Stadien irgendwo gesehen haben. Das musst du selber dann für dich entscheiden. Letzten Endes ist jeder, der zum Fußball fährt, ja irgendwo ein Hopper. Aber das Wort Hopping ist ja letzten Endes, wenn du zum Beispiel an einem Tag nur ein Spiel siehst, ja, ist es ja in dem Sinne auch kein Hopping. Du fährst halt einfach mal zum Fußball. So, hoppen wird's ja dann erst, wenn du, was weiß ich, 7 Spiele in 2 Tagen irgendwo guckst. Wie jetzt letztens Karfreitag war ich in Tschechien, kommen wir ja dann auch noch zu dem Thema, eine Gruppe Cottbusser getroffen, die haben an dem Tag 5 Spiele geguckt. Das ist dann schon Hardcore, ja.
An einem Tag, ja, 5 Spiele.
Ja, ja.
Also ich kenne den Begriff des Dopplers.
Ja, das ist ja
das
noch.
Das sind 2 Spiele. Dann gibt es das Triplett, ja, wenn man 3 Spiele. Dann das Quadrubel wahrscheinlich für 4. Und wie nennt man dann, wenn man 5?
Ich habe keine Ahnung.
Aber wie geht denn das logistisch? Wie kannst du denn 5 Spiele an einem Tag? Das geht doch gar nicht.
Geht alles. Du musst dann natürlich logistisch gut parken, dass du schnell wegkommst. Ne? Ja. Und dann vielleicht mit Augen zudrücken, haben sie womöglich auch mal 5 Minuten weggelassen. Das ist eigentlich dann schon fast ein No-Go. Aber
da gibt es nämlich ungeschriebene Gesetze.
Da gibt es einige Dinge, die Hopper-Polizei kontrolliert.
Die Hopper-Polizei. Komm mal, im letzten Themenblock haben wir uns vorgenommen, wollen wir ein bisschen über die Theorie des Hoppens sprechen.
Du hast das ganze Jahr in der Januar-Sendung sehr, sehr gut erklärt, dass man Stadien sammelt und die auch dokumentiert und so weiter. Ne?
Ja.
Das entscheidet auch jeder für sich selber, ob er sich das irgendwo in ein Buch einträgt oder in eine App oder in eine Excel-Tabelle, ganz klassisch. Also da gibt es viele Wege, weil irgendwann hast du, keine Ahnung, 10.000 Stadien in 150 Ländern und dann musst du natürlich gucken, wenn du irgendwo hin willst, huch, war ich da überhaupt schon mal? Nicht, dass ich dann da nochmal hinfahre, das wäre ja Quatsch.
Stimmt, ja, es gilt nämlich immer nur einmal.
Manche bestätigen den Ground dann auch, sagt man, also wenn du halt dann nochmal hinfährst, dann kannst du es halt im Prinzip natürlich nicht nochmal zählen, aber wenn sich zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie was am Stadion ändert, eine neue Tribüne gebaut wird, Flutlichtmasten gebaut werden oder so, dann fährst du halt nochmal hin, um es zu bestätigen in dem Sinne.
Ich habe dir mal hier was mitgebracht, Markus, hör mal rein. Ihr könnt es nicht sehen, Leute, aber Markus Fromm, wie auf Knopfdruck, bewegt die Hände zum Takt. Was fühlst du? Was hörst du, wenn du das hörst?
Klingt nach den Hinchas von Boca Juniors vielleicht, keine Ahnung.
Ja, könnte sein. Also bist schon mal im richtigen Land. Sind die Fans von San Lorenzo.
Ah, sehr gut.
Und weil ich verbinde mit, mit Südamerika oder beziehungsweise mit Amerika generell, also ja, mit lateinamerikanischen Ländern verbinde ich so genau dieses, es geht nach vorne, es wird geklatscht, es gibt diese Rasseln, es gibt diese Trommeln. Ich war einmal im Aztekenstadion vor ganz, ganz langer Zeit, 2008, habe da ein Spiel gesehen und da ist mir das zum ersten Mal diese rhythmischen
die haben da so ein Blut dort, ne? Das ist Wahnsinn.
Und da bin ich wirklich, also du kannst da nicht einfach nur stehen bleiben und kannst da einfach nur wie so eine Betonsäule da stehen, sondern du, wie du es gerade gemacht hast, mit der Hand so nach vorne und es geht irgendwie nach vorne.
Kennen wir aus Deutschland gar nicht, ne? Deutschland alle sehr lethargisch, mitklatschen. Genau, schöne Opernfans in der Bundesliga und dann, wenn du da nach Südamerika kommst, ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Lebensgefühl. Wobei es mir ja selber nicht so um die Stimmung auf den Rängen in dem Sinne geht. Ne? Also bei mir zählt wirklich der Stadionbesuch, dass da ein Spiel drin stattfindet. Und sag mal, wenn dann auf der Tribüne ein bisschen was los ist, das ist noch ein schönes Beiwerk, finde ich. Ne? Aber ich bin wirklich so klassisch jemand, der dann auf das Kreuz aus ist. Also Kreuz ist auch wieder so eine Floskel. Früher, als es noch keine App gab, hast du dir das Stadion in einem Heft tatsächlich abgekreuzt. Da war ein Kreis und da konntest du dann dein Kreuz machen, wenn du in dem Stadion warst. Deswegen sagt man kreuzt das Stadion.
So wie ein Panini-Sammelheft sozusagen?
Genau.
Und da war ein kleines Bildchen von dem Stadion?
Auch, ja.
Aber musstest du dir das bestätigen lassen von jemandem?
Da gab es keine Stempel. Ne? Ist nicht wie beim Wandern, dass du dann Groundhopping-Stempel bekommst. Das ist nicht der Fall, sondern das war früher halt so üblich, dass es so Informer gab, nennt sich das. Also da waren dann in einem Heft, keine Ahnung, alle Stadien von der nördlichen Hemisphäre drin, keine Ahnung. Und da musstest du dann gucken, dass du das Heft dann komplett bekommst, sozusagen.
Und da ist Ehrlichkeit sozusagen wichtig. Du darfst nur das ankreuzen, was du wirklich besucht hast.
Richtig, der Groundhopper ist ja an sich ein sehr ehrlicher Mensch. Ich kann mir jetzt natürlich auch 10.000 Stadien in allen Ländern irgendwo eintragen, weiß aber selber, ich war nicht dort, das wäre ja Käse. Also.
Gibt es den Typus Groundhopper? Kannst du den beschreiben? So? Also weil du sagst, der ist ein ehrlicher Mensch, was ist der noch? Also der hat einen an der Klatsche, klar.
Oh, da gibt's ganz unterschiedliche Typen. Die Übergänge sind ja auch relativ fließend. Es gibt ja auch noch die Subkultur der Ultras, die natürlich auch sehr, sehr viel unterwegs sind, aber halt sehr viel natürlich mit ihrem eigenen Verein relativ selten dann irgendwelche anderen Spiele besuchen, das auch dann eher wegen der Stimmung auf den Rängen dann in Angriff nehmen. Aber so der klassische Stadionsammler, der ist ja reiselustig, trinkfreudig.
Weltoffen, kommunikativ?
Weltoffen sollte man natürlich auch gewissermaßen ein bisschen sein. Kommunikativ eher weniger. Also es sind auch einige, die wollen lieber ihre Ruhe haben, sag ich mal. Ah, okay. Die gehen nicht so aufeinander zu. Die setzen sich dann irgendwo eine stille Ecke und machen ihr Ding für sich. Aber manche vernetzen sich auch richtig und bilden Fahrgemeinschaften, um Geld zu sparen natürlich. Ja. Und ja, kann man so pauschal, glaube ich, nicht sagen.
Aber man muss auf jeden Fall ein gutes Organisationstalent haben. Ne? Flüge raussuchen und Übernachtung buchen.
Es gibt kein, also nicht, dass ich wüsste, dass es ein Groundhopping-Reisebüro gibt. Das musst du tatsächlich alles selber machen.
Wäre das eine Geschäftsidee? Oder gehört das eigentlich auch schon mit dazu, dieses ganze die Vorfreude?
Das finde ich sogar noch geiler als tatsächlich, als dann im Flugzeug oder im Stadion zu sitzen und das, was du dir minutiös wochenlang ausgearbeitet hast, dann zu erleben. Ja. Also manchmal sitze ich dann wirklich im Flugzeug und denke, oh, jetzt musst du da auch noch hin. Ja. So das Spannende finde ich wirklich so Anstoßzeiten raussuchen, Flugverbindungen, das, keine Ahnung, dass dann genau passt, dass du pünktlich da bist und gleich zum nächsten Spiel weiter und so. Das so dir die Touren so selber zu planen, das finde ich eigentlich das Geile an der Geschichte ganz und gar.
Und das habe ich ja live mit dir sogar erlebt beim Vorgespräch, als wir zusammen saßen, das war das Datum vom Derby, da saßen wir, haben Vorbesprechung gemacht. Ich habe dir erzählt, ich bin in Italien über Ostern, da hast du gleich die App gezückt und hast gesagt, hier in Brescia, da ist an dem Tag ein Spiel.
Ja, und dann Ostern, ist alles
Und dann ist ausgefallen, weil der Papst ist gestorben.
Ach du großer Gott.
Und da haben wir alles abgesagt. Ja. Und da konnte
das sind die Leiden eines Groundhoppers. Ja. Das kann dir natürlich immer und überall passieren. Ja. Da kannst du dann natürlich irgendwo dich einbuddeln vor Wut, aber musst du dann akzeptieren.
Song Number 2. Ich hoffe, er heißt so. Wenn nicht, schreibt gleich an redaktion@radio-frei.de. Ihr hört weiterhin den Monatsrückblick mit mir, mit Reinhard, und wir schauen auf den Monat Mai zurück. Ich habe schon gesagt, da war einiges los, bundesweit gesehen, neuer Bundeskanzler, weltweit gesehen, neuer Papst, aber auch für Erfurt gab es ein wichtiges Jubiläum, denn der Kinoclub ist 50 Jahre alt geworden. Also es ging alles los an einem Dienstag, den 6. Mai 1975. Und wir sind sogar extra ins Stadtarchiv gegangen, um zu schauen, wie die damalige Zeitung Das Volk darüber berichtet hat. Sie hat eigentlich gar nicht so viel berichtet, sie hat eigentlich nur Inserate aufgesetzt. Zum Beispiel gab es dann eine Ankündigung: In Vorbereitung des 30. Jahrestags der Befreiung vom Hitlerfaschismus wird in Erfurt eine neue kulturelle Einrichtung eröffnet. Kinoclub der Bezirksfilmdirektion Erfurt. Am Dienstag, den 6. Mai um 16.30 Uhr beginnt die Eröffnungsveranstaltung mit dem Film Und ich grüße die Schwalben, ein Film aus der GSSR, der im Zweiten Weltkrieg spielt. Da ging es weiter, um mal die Filme vorzulesen, weil viele kennt man gar nicht mehr. So Leuchte, mein Stern, Leuchte, ein Film aus der Sowjetunion. Dann wieder ein weiterer Film aus der Sowjetunion, Der erste Lehrer. Das war eine Literaturverfilmung. Dann ein polnischer Film, Das Birkenwäldchen. Und ein Film aus Frankreich dann immerhin, Die Katze. Ich glaube, der war mit Jean Gabin, falls sich einige noch an diesen älteren Herren erinnern. Ja, so ging das Ganze los. Und das ist natürlich ja feiernswert und wurde auch gefeiert. Und zwar am Kulturquartier Schauspielhaus hat der Kinoclub eingeladen, hat auch einen Überraschungsfilm gezeigt. Die Party hieß der passenderweise. Eine Party auf der Party gewissermaßen. Und ich war auch da und habe mich mal so ein bisschen umgehört, wie der Kinoclub gefeiert hat.
Willkommen hier zu unserer Kinoclub-Party in dem Raum, wo wir nicht später Kino machen werden.
Radio Frei, ihr kommt gerade aus dem Kurzfilmprogramm, ja. Was habt ihr gesehen? Weil ich war es leider nicht drin. Was lief noch für Kurzfilme?
Ganz verschiedene. Ich würde sagen, von schon eher ernsten Themen über Filme, über Filme, wo, bei denen es hauptsächlich um Käsebrote ging. Hawaii-Toast. Es war sehr verschieden und ich fand aber, alle hatten so eine zweite Ebene und das hat mir gut gefallen.
Hallo, Glückwunsch, Radio Frei. Du bist der Erste, den ich heute befrage. Ich wollte mal die Beziehung zum Kinoclub nachfragen. Also, wie du das erste Mal vom Kinoclub gehört hast.
Lustigerweise tatsächlich gerade. Vielleicht bin ich gar nicht der Perfekte. Ich war noch gar nicht mit involviert, wohne auch nicht lange in Erfurt und bin jetzt über einen Freund, der gefragt hat, ob ich mitkommen will, einfach mal hier gelandet.
Also du hast quasi jetzt nur von der Feier gehört und warst im Kinoclub selber noch gar nicht?
Tatsächlich, tatsächlich.
Aber ist ja auch mal gut. Wo kommst du her?
Ich bin quasi zum 50-jährigen Jubiläum das erste Mal ums Eck vorne in der Reichertstraße.
Weißt du noch, seit wann du regelmäßig in den Kinoclub gehst?
Lange. Also regelmäßig auch nach der Wende, aber mit der Schulklasse waren wir da oft. Ich glaube sogar, man konnte da rauchen. Ich kann mich nur an den Club erinnern, mit der Schulklasse und auch mal mit Freunden. Und ich meinte, wir haben geraucht. Da gab es auf diesem kleinen Tischlein, die es jetzt immer noch gibt, ist ja klar, ja.
Ich habe es tatsächlich durch Zufall auf Instagram entdeckt, weil ich dem Kinoclub auf Instagram folge und als ich nach Erfurt gezogen bin, dachte ich, ich brauche ein kleines Kino hier. Und ja, so haben wir das gefunden und dann habe ich meine Leute eingepackt, die ganze Rasselbande, und dann sind wir hingegangen. Ja.
Das ist ja gut. Also es gibt immer wieder neues Publikum. Was ist euer Eindruck vom Kinoclub? Ist ein sehr kleines Kino auf jeden Fall.
Oh, ich glaube, genau das ist das Charmante eigentlich. Also klar, man kann auch in den CineStar gehen, aber ja. Ein kleines Kino macht es vielleicht charmanter.
Ja. Hier gehört noch ein bisschen Atmo.
Ja. Das stimmt, das stimmt.
Atmo, das ist wichtig.
Musik. Ja, ist gut.
Vincent trinkt auf, 80er.
Ja, es ist geil. Also, hab's schon gesehen, ja. Wie lange begleiten Sie schon den Kinoclub?
Vielleicht jetzt 8 Jahre direkt durch unseren Enkel, der im Kinoclub mitarbeitet.
Ah, der hat Sie dann also gebracht, da hinzugehen.
Genau. Falls er bekannt ist, der Name.
Dadurch haben wir uns hier engagiert, auch mit im Schauspielhaus.
Wie würden Sie jemanden den Kinoclub denn beschreiben, der noch nicht kennt?
Individuelle, interessante, kleine Spielstätte.
Und haben Sie schon ein Jubiläumsheft?
Das Heft haben Sie nicht.
Dann kriegen Sie es auch noch einmal. Rainer, du guckst jetzt den Film.
Alles gut, ich gebe auch so Jubiläumsheft.
Du willst auch zum Film?
Ja, sehr gut.
Magst du noch?
Und hier hin?
Ach, wie saß du die ganze Zeit?
Die Party läuft ja jetzt schon seit 17 Uhr und
Es hat sich so eine tolle Stimmung entwickelt. Es ist wirklich richtig toll. Also man hat irgendwie, gefühlt kennt man alle, auch wenn man die vielleicht einmal im Kino gesehen hat. Aber man trifft sich, man redet, das ist total toll. Wir haben jetzt eben Kurzfilme gezeigt von Thüringer Regisseurinnen und Thüringer Regisseuren. Die sind rausgekommen, wir haben uns über die Kurzfilme unterhalten. Unsere Mitarbeiterinnen haben die kuratiert. Es war so tolle Stimmung, kostenlos alle für die Gäste. Die saßen auf den Treppen. Wir haben ja eigentlich nur 70 Plätze da oben in diesem kleinen Saal. Ich glaube, da waren nochmal 20 Leute auf den Treppen da oben drin. Es war so toll und ja, ich bin total euphorisiert. Man hört das sicherlich in meiner Stimme und meiner Aufregung.
Absolut. Und du hast auch deine Großeltern angelockt. Die habe ich eben auch gesprochen.
Oh, toll. Ja, die waren in den Kurzfilmen drin. Und die haben auch gesagt, Wahnsinn, was in dem Haus passiert. Also die sind auch total geflasht. Meine Freundin hat die Führung und meine Schwiegereltern haben die Führung gemacht vorhin im Kulturquartier. Da geht's mir ja auch immer, wenn ich die Führung hier mache. Wahnsinn, was es hier für Räume noch gibt. Die haben es dann rausgekommen. Die haben gemeint, wo man da noch hingeht, was es da noch für Ecken gibt. Das denkt man vorher gar nicht. Man geht da in Räume rein. Man versteht gar nicht, was das für ein Labyrinth hier eigentlich ist und wie toll das mal werden kann.
Ist so ein bisschen so eine Ahnung, weil du sagst, wie toll es mal werden kann. Ne? Das wird ja dann so in anderthalb Jahren sein, wir sind mal vorsichtig, dass dann hier auch zwei weitere Kinosäle vom Kinoclub sind, muss man immer wieder sagen. Ne? Weil ich immer wieder Leute spreche, denen ist das nicht so klar. Ne? Da bekommt man Lust auf mehr auf jeden Fall.
Ja, und wir müssen den Leuten auch immer noch mal zeigen, wo wir eigentlich Kino machen, weil jetzt hier oben, wir zeigen es in der kleinen Bühne, das ist so ein kleiner Raum in der Villa, zeigen jetzt die Kurzfilme und das Kurzfilm, da denken alle schon, das ist unser Kino sein. Nein, wir sind noch mal ganz woanders im Haus.
Da kommt Radio Frei hin, kann man sagen, da kleine Bühne sind wir dann, ja.
Richtig, seid ihr ja, stimmt. Habe ich sogar eben in der Ansprache gesagt vom Film.
Warte. Sehr gut, extra fürs Radio inszeniert. Kommen Sie raus.
Hallo.
Ihr habt gerade die Führung gemacht. Wie ist euer Eindruck vom Schauspielhaus? Heute feiert ja auch der Kinoclub noch eine Party.
Ja, also wunderschöne Führung hier. Es ist sehr eindrücklich, was dieses Haus schon alles erlebt hat und auch was das Kulturquartier erreicht hat mit dem Kauf dieses Gebäudes und eine Riesenaufgabe, das hier wieder erlebbar zu machen und auf jeden Fall ein Geschenk an die Zukunft, denke ich.
Wurde hier auch gezeigt, wo die Kinosäle hinkommen, so rund um den großen Saal? War das auch mit erwähnt worden?
Ja, das war natürlich das Highlight hier heute zum Jubiläum des Kinoclubs. Und haben wir uns schon alles ganz genau angeguckt, wo dann die Decke rauskommt und wie das dann funktioniert mit der Bespielung, mit der Leinwand und so weiter.
Vielen Dank. Dann noch einen schönen Abend auf jeden Fall. Und professionell ausgerüstet mit diesem Helm. So muss es sein. Oder musst du ihn wieder abgeben?
Ja, man kann den tatsächlich kaufen als Spende.
Was steht da oben drauf? Steht da Kino drauf? Nee.
Komm, glaube ich.
Ach komm, stimmt. Das K habe ich gesehen. Ja, sehr schön. Vielen Dank.
Dankeschön. Schönen Abend noch.
Also seit ich hier eigentlich in Erfurt bin, gehe ich da regelmäßig rein, weil die halt ausgesucht gute Filme dort haben. Die ganze Atmosphäre. Und dadurch, dass das so ein kommunales Kino, beziehungsweise ist ja ein Verein. Und das finde ich total cool. Ich habe mich jetzt auch mit einem da, den ich von woanders her kenne, drüber unterhalten. Und das ist ja eine Auslastung von 90%. Also ich bin auch schon oft hingegangen und es gab keine Tickets. Und ich bin hier auch Genosse im Kulturquartier. Und da war ja von Anfang an die Rede davon, dass es dann hier auch mehr Räumlichkeiten geben würde. Ich finde es genau gut. Und Radio Frei kommt ja auch hierher. Na? Da sind die richtigen Bespieler hier. Und überhaupt finde ich dieses ganze... Das Areal, die Baulichkeiten, diese erste Kulturgenossenschaft in Thüringen und wer das halt hier durchführt und so. Ich finde es total super, wie es gespielt wird.
Hallo.
Nico in der Hand.
Wie ich zur Kinoclub bin, ganz einfach. Ich bin 82 schon im Kinoclub gewesen und da haben wir uns schon einige Leute kennengelernt. Und nach der Wende war die Frage, wie geht's weiter? Und dann haben wir gesagt, es geht nur weiter, durch, wenn man wirklich einen Verein hat. Und die Leute, die sich damals kannten, haben das dann wirklich gemacht. Hat sich einer gut aufgesetzt, war Student.
Und wird der große Saal sonst genutzt für irgendwas?
Ja, für Theater, Schauspiel, irgendwie.
Radio Frei, pardon. Ihr kommt gerade aus einer Party, oder? Und ihr macht ja auch hier eine Party mit. Wie war der Film?
Sehr gut war der Film. Sehr, also hätte ein bisschen länger sein können, finde ich. Aber sehr überraschend. Hat uns gut gefallen.
Passt ja ganz gut für Party auf dieser Party. Wie findet ihr die Party hier so, Atmosphäre? Was hat euch hergetrieben?
Ach, sehr gut. Also ich war, bevor ich wieder nach Hause gezogen bin, eigentlich wöchentlich im Kinoclub. Und jetzt, wo ich hier Termine hatte und nach Erfurt musste, hat sich das ganz gut getroffen.
Also wirklich Kinoclub-Fan, kann man auch sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich frage jetzt hier mal rein nochmal, Kinoclub-Fan auch?
Ja, absolut. Wobei ich auch gestehen muss, dass ich noch gar nicht so oft im Kinoclub war.
Wann ist das letzte Mal gewesen? Zufällig, weißt du noch, welchen Film?
Letztes Jahr irgendwann. Aber ich weiß gar nicht genau, zu welchem Film. Die haben mir immer recht ausgefallene Filme. Aber es ist immer wieder schön.
So, ich mache jetzt, einfach mal gleich Stopp. Dann können wir uns irgendwo mal hinpflanzen. Da sind Tische. Filmmusik aus Halbe Treppe von den 17 Hippies. Und dieser Film wurde jetzt auch im Mai im Kinoclub gezeigt, und zwar in der Jubiläumsreihe. Da hat man nämlich aus 5 Jahrzehnten immer jeweils einen Film herausgepickt. Und dieser Film ist von 2002 ein sehr, sehr sehenswerter Film. Kann man inzwischen auch im Heimkinobereich problemlos anschauen. Und wir haben eben zurückgeblickt auf 50 Jahre Erfurter Kinoclub. Ist damit das älteste noch bestehende Kino hier in Erfurt. So viele gibt es ja inzwischen nicht mehr. Nur noch das andere große und natürlich das feine kleine Schambrowski in der Magdeburger Allee. Radio Frei ist nicht nur Radio, sondern auch ein Ort der Begegnung, ein Ort, in dem Generationen aufeinandertreffen, in dem Projekte stattfinden. Unter anderem gehen hier sehr häufig sehr, sehr junge Menschen ein und aus. Wir haben ja auch eine Freisprecher- und Freisprecherinnen-Redaktion, also eine Kinder- und Jugendredaktion. Und immer wieder kommen auch Schüler und Schülerinnen von außerhalb. In diesem Monat zum Beispiel von der Gemeinschaftsschule 10, die in Erfurt in der Mittelhäuser Straße sitzt. Und die haben unter anderem mal eine Umfrage gemacht bei Erwachsenen, was sie denn von der Jugend halten. Wir hören mal rein.
Die Leute, die mir begegnen, finde ich in aller Regel nett. Und es gibt natürlich auch immer ein paar, die ein bisschen Panne sind. Aber das hat jede Generation so an sich. Das hat nichts mit der heutigen oder der gestrigen Jugend zu tun.
Zumindest nichts Schlechtes. Bemühen sich irgendwie, Projekte zu entwickeln. Und das finde ich gut.
Nicht so gut, alle nur am Vapen und so. Das finde ich gar nicht gut.
Also ich halte von der heutigen Jugend eigentlich viel, aber manchmal auch zu wenig. Die haben es, glaube ich, nicht einfach, weil es einfach viel zu viele Möglichkeiten für alles gibt. Es gibt Handy, das gab es früher nicht. Es gibt viel zu viel, was weiß ich, Kaufmöglichkeiten, viel zu viel Input, viel zu viel Technik. Aber das Wesentliche, sowas wie Pünktlichkeit, sowas wie Schule, so grundlegende Dinge fehlen mir manchmal, was die aber meistens die lieben Jugendlichen mit ihrem Charme wegmachen, weil sie einfach zu viel wissen. Ich würde mir wünschen, dass sie offener mit Erwachsenen umgehen, denen auch wirklich mal zuhören und hoffentlich wird es was mit unserer Zukunft.
Ja, die heutige Jugend ist ein spannendes Thema. Ich bin selbst Mama von drei Jungs und meiner ist in eurem Alter, der wird jetzt 14. Und die zwei Großen sind schon lange aus dem Haus. Also ihr habt ja nur heute, ihr seid diese typische Handy-Generation, finde ich relativ schwierig, weil viele kein Buch mehr in die Hand nehmen, nicht mehr lesen können. Oder das verlernt haben, das Lernen verlernt haben. Ne? Dann das Thema so generell der Umgang untereinander. Die Sprache hat sich verändert. Also nicht nur Körpersprache, sondern ja, alles. Die Zündschnur ist bei vielen viel kürzer geworden. Dann vermisse ich so den Respekt den Erwachsenen gegenüber. Das zieht sich auch wie so ein roter Faden durch die jetzige Generation. Nicht alle, aber viele. Viel Positives fällt mir nicht ein. Also ich mache mir wirklich Sorgen um die Rente. Gell? Weil heute sind sie alle ein bisschen weichgespült und kannst immer meine Mama anrufen und oh, mir zieht's da und dort juckt's und keine Ahnung. Sind alle nicht mehr so wirklich belastbar, alles nur noch Mem. Ansonsten ja, gebe ich die Hoffnung nicht ganz auf. Also ich hoffe, dass wenigstens von 10, 8 irgendwie in die Spur kommen, gerade auslaufen und das was wird aus den Jungs und Mädels und ansonsten.
Schwieriges Thema. Manchmal hat man das Gefühl, dass sie sich nicht mehr benehmen können, aber oft ist es dann auch Unrecht vielen gegenüber, weil es gibt ja solche und solche Kinder. Die haben zu viel Zeit am Handy, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen zu wenig Strenge zu Hause, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden.
So, was halte ich von der heutigen Jugend? Ist etwas schwierig, weil die heutige Jugend sich mitten in der Pubertät befindet. Und man versteht das ja, man war selber jugendlich. Und die heutige Jugend hat es viel schwerer als wir damals, weil mein Weg war vorgezeichnet. Ich musste mich in der 8. Klasse festlegen. Es gab einen Katalog, wie viel Lehrstellen frei werden und die Lehrstellen waren auch festgelegt auf die Arbeitsplätze. Ich wollte Dekorateur werden, da gab es nur eine Stelle in Erfurt, bin ich also nicht geworden. Bin stattdessen Heimerzieher geworden. Heute ist alles offen und frei. Du kannst studieren oder lernen, was du möchtest. Ob du dann eine Arbeit bekommst, das ist nicht gesagt. Meine Töchter haben studiert, jede 3 Jahre lang und die haben keine Arbeit gefunden, obwohl die Abschlüsse gut waren. Also man muss sich heute viel mehr am Riemen reißen, als es früher der Fall war. Und es passiert aber oft nicht, stelle ich fest. Also man hat keine Lust, Dinge zu machen, die man als belastend empfindet oder wo man mal durchhalten muss. Und das finde ich ein bisschen schwierig und ich habe Angst, dass wenn ich mal in Rente gehe, keiner mehr von der heutigen Jugend mehr arbeiten möchte, um den Generationenvertrag zu erfüllen. Das heißt, die arbeiten und zahlen ein und ich bekomme Rente. Das würde ich mir wünschen, dass man eher bereit ist, für eine Sache zu kämpfen, auch bis zum Schluss, wenn die Sache sich lohnt. Wenn eben heute kleine Kinder sagen oder Viertklässler sagen, ich werde mal Fußballspieler und krieg dann 10.000 Euro. Das wird nichts. Du musst einen Plan haben, auch schon als kleiner Junge.
Soweit eine Umfrage mit Erwachsenen, die Schüler und Schülerinnen der Gemeinschaftsschule 10 hier in Erfurt gemacht haben. Das war Teil eines Projekts, was im Mai hier bei uns bei Radio Frei stattgefunden hat. Und apropos, das Generationenaufeinandertreffen passt auch ganz gut, denn seit Mai gibt es ein neues Format hier bei uns, Generation Echo, mit Carsten und mit mir. Und da geht es eben auch darum, ein Programm für ältere Menschen zu machen. Also für Menschen, die, und das ist eben schon die Frage, ab wann gilt man als älter, die vielleicht ab 50 aufwärts sind oder ab 45 aufwärts. Und da sind wir auch sehr gespannt, wie ihr das annehmt. Apropos annehmt, Feedback, da sind wir natürlich immer dankbar. Schreibt uns an redaktion@radio-frei.de oder schickt uns einen Brief hier in die Johannesstraße 156. Wir freuen uns immer. Wir sind sehr selbstkritisch und versuchen uns stets zu verbessern. Das war der Monatsrückblick für Mai. Den nächsten Monatsrückblick gibt's dann im Juli, am Sonntag, den 6. Juli. Und dann blicken wir auf Juni zurück. Da gibt es bestimmt auch einige Highlights. Unter anderem berichten wir ja dann vom Goldenen Spatzen im Kindermedienfestival. Und wir stehen an der Krämerbrücke und machen da eine Außensendung, die sich mit 700 Jahre steinerner Krämerbrücke beschäftigt. Aber das ist ein anderes Thema und eine andere Sendung. Macht's gut.
Herbst, da mach Geschichte. Monatsrückblick.
Herr Radio frei.